Vielen Dank euch wieder, dass ihr uns so einfühlsam mit hineingenommen habt. Und Sie haben das bestimmt gemerkt, dass sich dieses Thema Licht der Welt so durchgezogen hat, wie ein roter Faden hier durch die ganze Lobpreiszeiten, auch schon durch einige andere Beiträge hier im Gottesdienst so angeklungen ist. Mit diesem Thema Du bist Licht der Welt schließen wir heute auch unsere Predigtreihe über die Seligpreisungen in der Bergpredigt ab. Bevor dann am nächsten Sonntag, an unserem Taufsonntag, eine neue Reihe beginnt unter der Überschrift Der Himmel reißt auf. Aber wahrscheinlich wundern sich jetzt schon manche unserer bibelfesteren Leute, warum denn dieses Wort von dem Licht der Welt mit den Seligpreisungen zusammengebunden wird. Man kennt das ja meistens in einem anderen Zusammenhang, aber ich bin mir sehr sicher, dass das schon seinen guten Grund hat, warum dieses Wort von Licht der Welt und Salz dieser Erde an die Seligpreisungen rangebunden sein soll. Denn die ganzen Verseinteilungen und Kapiteleinteilungen und Zwischenüberschriften der Bibel sind nicht ursprünglich von Jesus gemacht worden, sondern erst später zur besseren Übersichtlichkeit hinzugefügt worden. Die Rede von Jesus am Berg, die ging nahtlos über diese Glückwünsche hinweg zu diesen Worten vom Licht und vom Salz dieser Erde. Deswegen möchte ich es ganz bewusst auch zusammenbinden, weil ich den Eindruck habe, dass der Zusammenhang ganz entscheidend ist, um auch einen Bibelabschnitt richtig verstehen zu können. Wenn wir den Zusammenhang ausblenden, kommen wir ganz schnell zu einem richtig schiefen Ergebnis. Und das möchte ich dann schon vermeiden. Deswegen möchte ich heute mal die letzten Sätze von diesen 8 Glückwünschen lesen und gleich, so wie es Jesus auch dann gesagt hat, diese Worte, diese Sätze von dem Licht der Welt anfügen. Also deswegen klingt es ein bisschen in einem anderen Zusammenhang, aber so hat es Jesus ursprünglich auch getan. Sie können es gerne hier vorne mitlesen oder dann auch in englischer Sprache auf den Blättern, die auf Ihre Plätze verteilt worden sind. Da sagt Jesus Folgendes zu seinen Zuhörern damals. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg. Und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Soweit diese Passage von Jesus und seiner Rede am Berg. Und ich finde es sehr eindrucksvoll, diese recht bekannten Sätze hier so eingebettet zu sehen in diese Seligpreisungen. Diese Sätze vom Licht und vom Salz bilden quasi die Brücke zwischen diesen Glückwünschen, die Jesus seinen Zuhörern gegeben hat, zum Rest der Bergpredigt, wie das dann in ganz konkreten Auswirkungen sich praktisch im Leben zeigt, was er in diesen Glückwünschen schon verkürzt, als Überschriften quasi dargestellt hat. Diese Sätze vom Licht und vom Salz der Welt bilden die Brücke oder mit einem anderen Bild gesprochen quasi das Scharnier. Ja, jede Tür ist mit dem Rest, mit dem Rahmen verbunden durch ein Scharnier. Und so sind diese Sätze, dieser Vergleich mit dem Licht und dem Salz, das Scharnier zwischen den Glückwünschen und den Auswirkungen dieser Glückwünsche im praktischen Leben der Christen. Also ganz zusammengefasst nochmal, diese 8 Seligpreisungen, die wir über die letzten 10 Sonntage auch miteinander besprochen haben, die führen also ganz konsequent auf diese Vergleiche hin. Mit diesen Glückwünschen seid ihr Licht und Salz in eurer Umgebung. Und gleichzeitig, ausgehend von diesem Bild, ihr seid Licht, ihr seid Salz, werden dann in den weiteren Abschnitten und Kapiteln die Auswirkungen, die Konsequenzen davon beschrieben. Was heißt das nun als Mensch, als Christ am Arbeitsplatz, in einer Ehe und Familie, im Umgang mit der Regierung, Was heißt das nun ganz konkret? Wenn wir diese Glückwünsche von Jesus außer Acht lassen, wird aus dieser Zusage hier, du bist Salz der Erde, du bist Licht der Welt, ganz schnell ein Appell. Du sollst das sein und jetzt streng dich bitte mal an, kräftig Ärmel hochkrempeln. Es mag doch endlich mal, warum bist du nicht schon längst Licht? Jetzt hau mal rein. Wir kommen so auf den falschen Weg. Ganz schnell entsteht aus diesem, du sollst jetzt endlich mal sein, ein Leistungsgedanke. Licht bin ich erst dann, wenn ich mein Leben voll im Griff habe. Wenn mir keine Sünde mehr passiert oder wenigstens nicht mehr so häufig. Oder wenn schon, dann wenigstens heimlich, dass es keiner mitkriegt. Wenn mir keine Sünde mehr passiert, dann bin ich endlich Licht. Dann kann Gott mich gebrauchen als Stadt, die auf einem Berg liegt. Oder Salz für meine Umgebung. Erst dann, wenn alles glatt läuft. Oder ja, das ganze Gemeinde. Erst dann, wenn wir uns alle richtig lieb haben und in den Armen liegen und miteinander richtig voll die gute Gemeinschaft haben und das nach außen dringt, dass wir so verbunden sind, dann erst sind wir Licht und Salz. Nein, eben nicht Leistung. Nicht erst dann, wenn mir die Liebe Gottes aus allen Knopflöchern strahlt. Nicht erst dann, wenn ich meinen eigenen Vorstellungen genüge. Es geht nicht darum zu sagen, so weit bin ich noch nicht. Heiligkeit in Person, wie ich mir das vorstelle. Deswegen kann Gott mit mir in meiner Umgebung nichts anfangen. Nein, diese Sätze von Jesus sind Zusage, Zuspruch. Du bist Salz der Erde. Du bist Licht der Welt. Wem gratuliert Jesus in den Glückwünschen als allererstes? Sind das nicht diejenigen, die arm vor Gott stehen, mit leeren Händen und ihm ehrlich zugestehen, Vater im Himmel, ich habe nichts aufzuweisen, um dich zu beeindrucken. Sind nicht die Nächsten, die beglückwünscht werden, die Traurigen, die Leid tragen über die Verluste, die sie einstecken müssen, über die eigenen Unzulänglichkeiten, über verpasste Chancen oder verlorene Ziele? Sind die Nächsten dann die Sanftmütigen, die Feinfühligen, die nicht voller Selbstbewusstsein jedem auf dieser Welt gleich ihre Sicht der Dinge um die Ohren fetzen? Und die Nächsten in dieser Aufzählung von Jesus sind doch die, die Hunger und Durst haben, danach, dass sich die Gerechtigkeit von Jesus weiter ausbreitet. Und die genau wissen, bei all dem Hunger und Durst, sie selber können das nicht machen. Das entzieht sich ihrem Einfluss, ihrem Management, ihren Möglichkeiten. Und so können wir fortfahren mit allen acht Glückwünschen bis hin zu denen, wo Jesus sagt, das sind die, die für ihren Glauben verachtet und verleumdet werden. Die werden nicht als Lichtgestalten, als die Stars und Sternchen ihrer Zeit gefeiert, sondern vielleicht als brennende Fackel im Garten Neros oder auf dem Scheiterhaufen einer Inquisition bei lebendigem Leib verbrannt. Wenn Jesus hier vom Salz und Licht spricht, geschieht das ganz im Sinne von diesen Glückwünschen. Ich gratuliere dir als Sanftmütigem. Das sollen die anderen dich ruhig als Schwächling betrachten. In meinen Augen gehört dir die Welt. Deshalb gratuliere ich dir. Diese Vergleiche vom Licht und Salz sind die große, großartige Zusage des Meisters an unser kleines Leben. Du bist Salz, egal wie du dich fühlst, wie vollkommen dein Leben aussieht. Du bist Licht, ganz egal wie hell du scheinst. Auch wenn die anderen keine hohe Meinung von dir haben, auch wenn du dich selber nicht so siehst, du bist trotzdem Salz und Licht in dieser Welt. Für diese Welt bist du gerade wichtig. Schauen Sie sich einfach mal kurz dieses Bild hier vorne an. Ich sage Ihnen nicht, welcher meiner drei Jungs das vor einigen Jahren gemalt hat. Ich würde es jedem von diesen dreien, die kennen Sie ja wahrscheinlich, auch zutrauen. Wobei bei zweien würde ich vermutlich tippen, die hätten noch mehr das Geodreieck benutzt dafür. Die haben es mehr mit geraden Linien. Die sind so mehr dem Kubismus zuzuordnen. Ja, also ich persönlich, mir gefällt dieses Bild hier sehr gut und ich halte das so für das Niveau eines 12- bis 13-jährigen Jungen, also durchaus für beachtenswert. Also nach meinem Geschmack hat das schon was. Das Gesicht finde ich sogar richtig hübsch. Ich weiß es nicht, wer hier für Modell gestanden ist aus meiner Familie, aber gut getroffen, oder? Ich glaube, ich muss es jetzt mal auflösen. Ich glaube, da hinten, da werden schon die ersten WhatsApp-Nachrichten verschickt an meine Jungs, wo dann gefragt wird, wer hat das verbrochen hier? Nee. Also, was Sie hier vorne sehen, ist leider kein echter Gulden. Ich gebe es ehrlich zu. Manche haben es vielleicht schon unten an dieser Signatur erkannt. Unten rechts. Pablo Picasso. Ja, wir lagen nahe daneben, oder? Ich hätte es Ihnen zugetraut. Hat es im Jahr, also als Lithografie im Jahr 1946 gemalt. Und diese Zeichnung hier von Picasso wird heute auf dem Kunstmarkt auf einen Wert von derzeit, stand letzte Woche, 32.760 Euro geschätzt. Knapp 33.000 Euro. Also bei aller Liebe hier, dafür kriegen Sie locker eine Mercedes, eine sportliche Mercedes A-Klasse mit Leichtmetallfelgen und Schiebedach. Sie merken, was der Name ausmacht. Für einen Gulden wird hier keiner was investieren. Ja? Picasso, 33.000 Euro, das macht mal den Unterschied. Ja? Und das Bild muss Ihnen auch gar nicht gefallen. Und Ihre eigenen Kinder können das vielleicht locker übertreffen. Der Name macht's. 33.000 Euro. Und dieser Picasso bleibt für Sie wahrscheinlich und für mich auf jeden Fall mein ganzes Leben lang außerhalb meines finanziellen Horizonts. Der Name macht's. Dieser einmalige große Zuspruch des Meisters steht über jedem einzelnen Menschen, der sein Leben Jesus anvertraut hat. Jeder, der sich quasi dazu entschließt, dass es als Wunsch zum Ausdruck bringt, Jesus, ich möchte unter deiner Regie leben, der wird, im Bild gesprochen, von Jesus eigenhändig signiert. Die Unterschrift des Meisters. Der gehört zu mir. Er wird zu einem echten Christus. Zu einem originalen Christen, den Jesus als Licht und Salz dieser Welt gebraucht. Darf ich das mal so persönlich nachfragen? Hast du das für dich schon festgemacht? Diesen Wunsch, Jesus zum Ausdruck gebracht, Jesus, mein Leben soll dir gehören, oder wie es im Lobpreis zum Erklingen kam, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meiner Stärke, der Mittelpunkt in meiner Schwäche. Komm du ins Zentrum meiner Persönlichkeit. Hast du das schon festgemacht? Trägst du diese Signatur von Jesus Christus über deinem Leben? Wenn nicht, ist das heute dein großer Tag, den Meister heute an dich ranzulassen, um seine Unterschrift zu empfangen, Du kannst heute an diesem Sonntag zu einem echten Christus werden, einem originalen Christen. Gleich im Anschluss an den Gottesdienst findest du hier vorne Leute, Mitarbeiter unserer sogenannten Praystation, die mit dir und für dich beten, genau auch dafür beten, dass diese Signatur von Jesus über dein Leben kommt. Du zu einem echten Christus wirst. Schieb's nicht länger vor dir her. Mach heute Nägel mit Köpfen. Damit sind wir beim zweiten Gesichtspunkt dieser heutigen Predigt angekommen. Jesus platziert die Christen, die mit ihm leben, ganz bewusst in diese Welt hinein. Da ist ihr Platz. Nicht gemeindeintern, sondern sie sind in die Welt gestellt worden, dort hinein, wo Dunkelheit herrscht, dort hinein, wo die Menschen leben, die noch keine Beziehung zu Jesus haben. Da ist ihr Platz. Das kommt sowohl in dem Bild vom Salz zum Ausdruck. Wir hatten das vor 2 Jahren schon mal etwas ausführlicher. Sie können die Predigt auf unserer Gemeinde-Homepage noch mal nachlesen. Da sagt Jesus, das Salz der Erde muss unbedingt raus aus dem Topf. Im Topf kann es diese Wirkungsweise des Salzes gar nicht erfüllen. Das Salz muss raus aus dem Topf, rein in die Suppe als Würze. Oder raus aus dem Topf und drauf aufs Fleisch oder den Fisch zum Konservieren. Im Topf selber ist es nutzlos, da bringt es nichts. Es muss dorthin, wo es als Salz gebraucht wird, raus. Und vom Licht sagt Jesus noch deutlicher. Jesus sagt, es ist das Licht der Welt. Es kann und es darf auch nicht verborgen bleiben. So wenig wie eine Stadt, die von Weitem schon sichtbar ist, auf einem Berg gebaut wurde. Das Licht soll nicht unter einem Gefäß versteckt werden, sondern leuchten vor den Leuten, dass sie Gott dafür loben, sagt Jesus. Bestimmt haben Sie diese schöne Laterne hier vorne schon gesehen. Die brennt hier die ganze Zeit schon so lustig vor sich hin hier. Wir haben hier, darf ich bekannt geben, einen originalen Schröter vor uns. Also Micha hat uns das ausgeliehen und ich bin da ihm auch wirklich von ganzem Herzen dankbar dafür. Es ist ein originaler Schröter, auch wenn hier Picasso drauf stünde. Also das ist nicht zu kopieren, ja. Das haben sie im Kindergarten kunstvoll hergestellt und gebastelt und ich bin dankbar, dass wir das hier jetzt im Gottesdienst so als Beispiel auch verwenden können. Für ein Kind ist das doch Größte, mit so einer Laterne bei St. Martin mit einer Kerze durch die Straßen zu gehen und sich darüber zu freuen, dass die Laterne jetzt angesteckt ist. Aber heute kann sie uns mal als eine gute Veranschaulichung dafür dienen, was denn Jesus gemeint hat mit diesem Licht der Welt. Jesus sagt mal von sich selber, Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in der Dunkelheit umher, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Jesus kam also mit dieser Mission auf die Erde, um die Dunkelheit zu bekämpfen. Ebenfalls, Johannes hat es so ausgedrückt, der das wahre Licht ist, und da spricht er von Jesus, der das wahre Licht ist, kam in die Welt hinein, um für alle Menschen, die jemals auf dieser Erde leben werden oder gelebt haben, das Licht zu bringen. Er hat aus seiner himmlischen Perspektive genau wahrgenommen, wie es auf dieser Erde dunkel ist. Die Menschen, so stellt er fest, irren orientierungslos durch die Nacht und klammern sich an alles, was auch ihnen irgendwie nur ein bisschen strahlend erscheint. Sie klammern sich an Stars und Sternchen, himmeln sie an, vergöttern Lichtgestalten oder suchen Erleuchtung, um dann letztendlich doch festzustellen, dass sie die Dunkelheit in sich drin und um sie herum auf diesem Weg einfach nicht loswerden. Es ist das, was dieser bedeutende jüdische Philosoph und Theologe Martin Buber beschrieben hat als Gottesfinsternis. Buber sagt im Zusammenhang, wie wenn die Sonne sich verfinstert und wüsste man nicht, dass sie da ist, würde man meinen, es gäbe sie nicht mehr. So ist es in solchen Zeiten. Das Antlitz Gottes ist uns verstellt. Und es ist, als müsste die Welt erkalten, der es nicht mehr leuchtet. Das Antlitz Gottes ist verstellt in dieser Welt. Man kann Gott nicht einfach so finden. Es ist dunkel. Und in diese Dunkelheit hinein kam Jesus. Und jeder, der ihn aufnimmt, wird erfüllt von diesem Licht, das Hoffnung weckt, das Orientierung und Perspektive gibt, das Sinn stiftet. Und das wirkt nun so wie diese Kerze innen drin in dieser Laterne von Micha. Diese Kerze strahlt nun durch diese Transparentfolie hindurch, dass man es von außen sehen kann. Die Laterne selber ist keine Lichtquelle. Aber sie gibt das Licht, was in ihr drin steckt, nach außen zu erkennen. Es kann durchstrahlen. Deswegen kann das auch Jesus so uneingeschränkt seinen Leuten, seinen Nachfolgern zusprechen. Ihr seid Licht der Welt, deswegen nicht, weil ihr selber so strahlend seid, weil ihr selber so leuchtend seid, sondern allein deswegen, weil ich in euch drin wohne. Ich lebe in euch. Das macht euch zu Lichtern in dieser Welt. Er selber ist es, der seine Christen erfüllt, und mit diesem Leuchten stellt er sie als Repräsentanten Gottes hinein in eine dunkle Umgebung in dieser Welt. Jesus sagt, genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Es sind diese guten Taten, das Verhalten der Christen, die dieses Licht in ihre Umgebung hineintragen. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf einen interessanten Abschnitt in einer Predigt vom Pfarrer Manfred Brüning gestoßen. Der hat eine interessante Zusammenstellung weitergegeben. Die möchte ich Ihnen einfach jetzt mal eins zu eins wiedergeben. Die ist wirklich sehr gut getroffen worden. Da sagt Brüning in einer Predigt, ich will positiv weitersprechen, wie Christen ihr Licht leuchten ließen. Und jetzt zählt er auf. Hochinteressant. Jedes erste allgemeine Krankenhaus in jedem Land dieser Erde wurde von Christen gebaut. Das Rote Kreuz ist eine Gründung eines Christen. Die Sklaverei wurde von Christen abgeschafft. Die ersten Kindergärten sind Einrichtungen von Christen. Christen kümmerten sich als Erste um Behinderte. Die allgemeine Schulpflicht, also sorry, liebe Schüler, es ist positiv Schulpflicht, okay, das nur mal bemerkt hier. Die allgemeine Schulpflicht und damit Bildung für alle wurde auf Betreiben von Christen eingeführt. Ebenso die Sozialversicherungen. Die ersten, die sich um die Entwicklung benachteiligter Völker kümmerten, waren Christen. Umweltschutz und vieles mehr haben ihre Wurzeln im Engagement von Christen. Die Wiedervereinigung Deutschlands ist das Ergebnis von Gebeten, mutigem Eintreten von Christen für Wahrheit und Freiheit, von Bereitschaft, lieber zu leiden, als der Ungerechtigkeit das Feld zu überlassen. Diese Aufzählung ließe sich leicht verlängern. Von Christen hängt das Wohl der Welt ab. Vielleicht denkst du, so ein großes Licht bin ich nicht. Schön, dann gründe kein zweites Rotes Kreuz. Aber sei bereit, deine Nachbarin zum Arzt zu fahren. Du brauchst auch Deutschland nicht noch einmal zu vereinigen. Aber versuche, die zerstrittenen Geschwister in deiner Familie wieder zusammenzubringen. Lass dein Licht leuchten. Soweit ist das Zitat von Manfred Brüning. Da kamen in diesem Zitat einige richtig große Dinge zur Sprache. Finden Sie nicht? In ihrer Wirkung vielleicht vergleichbar mit dem Licht dieses Baustrahlers. Zweimal 500 Watt. Jetzt sehe ich auch, wer da hinten sitzt. Ja, also vorher, das ist so in der Dunkelheit völlig untergegangen. Zweimal 500 Watt Baustrahler. Gründung vom Roten Kreuz. Abschaffung der Sklaverei. Krankenhäuser auf vielen Ländern dieser Erde. Wiedervereinigung Deutschlands. Schulpflicht. Da haben wir es. Riesige, riesige Laternen hier vorne. Grell und ziehen auch enorm viel Strom, eben zweimal 500 Watt. Ja. Das ist vielleicht jetzt nicht das, was dir entspricht. Aber vielleicht gerade das, was dich immer wieder entmutigt und zurückwirft. Weil du feststellst, so ein helles Licht wie dieser Henri Dunant, der in der Schweiz das Rote Kreuz ins Leben rief, bin ich nicht. Oder so strahlend wie XY ihr Leben als Christ in ihrer Umgebung führt, bin ich auch nicht. Also das mit dem Licht kann ich mir abschminken. Nein, gerade so nicht. Vergiss doch nicht, du bist ein originaler Christus. Handsigniert. Wenn du unter seiner Regie lebst, lebt das Licht in dir drin. Ob er dich nun als einen Halogenstrahler mit 500 Watt gebrauchen möchte oder als Laterne, aus der der warme Schein einer Kerze strahlt, das ist doch egal. Wenn ich mir vorstelle, dass ich am Arbeitsplatz oder dass ein Arbeitsplatz mir gegenüber 8 Stunden am Tag so 2500 Watt Strahler auf mich gerichtet sind, da wird mir ganz schön unwohl, oder? Das ist etwas heftig auf Dauer. Deshalb vergleich dich doch nicht mit denen, die dir so als große Leuchte erscheinen. Egal wie stark. Licht hat immer die Eigenschaft, dass es die Dunkelheit in seiner Umgebung vertreibt. Vielleicht siehst du dich auch im Moment nur so wie das Licht in einem Kühlschrank. Das geht immer nur an, wenn jemand kommt, um was rauszuholen oder was reinzustellen. Und dann ist wieder zu oder aus das Licht. Also vermute ich mal, ich kann es schlecht nachprüfen, ja. Und so ist vielleicht in deinem Leben das Licht im Moment nur für die erkennbar, die einen Zugang zu dir haben. Und auf die anderen wirkst du eher wie so ein verschlossener Kühlschrank. Dann lass das doch mal für einen Moment so stehen. Dann fang doch mal so an. Dann leuchte doch einfach mal für die paar Menschen, denen gegenüber du offen sein kannst, die dich besser kennen, die einen Zugang zu dir haben. Und du wirst schon sehen, wie Gott dich dann immer mehr öffnen wird und deinen Wirkungskreis immer weiter wird, weitermachen wird. Gehe doch erstmal diese kleinen Schritte. Wenn sich nachts ein Wanderer im Wald verlaufen hat und aus einer kleinen Forsthütte nur ein kleiner Kerzenschein erstrahlt, wird ihm dieser Kerzenschein nicht weniger Hoffnung geben, wie der hell erleuchtete Sportplatz im Flutlicht. Allein schon dieser Kerzenschein in der Dunkelheit im Wald drückt ihm aus, ich bin gerettet. Da ist jemand. Der kann mir zeigen, wie ich aus dem Wald wieder rausfinde. Oder Kontakt aufnehmen kann, dass ich abgeholt werde. Ein kleines Licht im Fenster zeigt ihm, er hat den Ausweg gefunden, die Dunkelheit ist besiegt. Da brauchst kein Flutlicht. Und jetzt denk mal einen Augenblick darüber nach, für welchen Wanderer Jesus dich als sein Licht gebrauchen möchte. Vielleicht ist es dein Ehepartner, der selber noch kein Christ ist, der dich aber jeden Tag sieht. Jesus hat dich auserwählt, um als kleine Laterne auf ihn das Licht in deinem Leben hinzuweisen. Sicher, der Ehepartner weiß genau, dass du nicht perfekt bist. Er kennt deine schlechten Seiten und du kannst ihm nichts vormachen. Aber auch diese Laterne hier hat ihre dunklen Seiten, die dunklen Stellen. Und dennoch wird es für jeden sichtbar, da drin brennt ein Licht. Die dunklen Stellen können dem überhaupt nichts anhaben, dass hier drin eine Kerze leuchtet. Lass dein Licht leuchten vor deinem Ehepartner, ohne viele Worte. Dazu musst du kein Baustrahler sein. Vielleicht sind es deine Kinder, deine Geschwister oder die Eltern in deiner Familie, die noch keine Christen sind. Eure Beziehung ist nicht immer gut und in welcher Familie ist das auch schon der Fall. Aber Jesus hat dich auserwählt, dass sie ihn durch dein Leben finden und kennenlernen. Du bist das Licht für deine Familie. Es können deine Kollegen sein oder dein Chef sogar. Denk mal darüber nach. Genau in diese Firma hat Gott dich gestellt, dass hier in dieser Firma einer ist, der sein Licht leuchten lässt. Klar, völlig logisch, es geht hier in der Firma erst einmal um die Arbeit. Ein Kühlschrank wird nicht gekauft wegen des Lichtes. Der muss erst mal seine Arbeit tun und kühlen. Aber vielleicht bekommt immer wieder mal jemand an deinem Arbeitsplatz, einer von deinen Kollegen oder dein Chef, immer mal wieder einen kleinen Einblick in dein Leben. Die Tür öffnet sich und er merkt, da geht ein Licht an. Er erkennt Jesus, das Licht, das in dir drin ist, das dich erhält. Das können die Klassenkameraden und Kommilitonen sein, mit denen du büffelst. Es ist schon klar, es ist nur Schule und Uni, das geht alles vorbei. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gott dich berufen hat, um diesen Leuten seine Liebe zu zeigen? Vielleicht geht diese Investition erst 50 Jahre später auf. Die haken das alles ab, was du ihnen über Jesus erzählst oder ihnen vorlebst. Die schieben das alles zur Seite. Und 50 Jahre später kommen sie in irgendeiner anderen Situation, meinetwegen im Krankenhaus oder bei einer Beerdigung oder wie auch immer, in eine neue Situation hinein und erinnern sich damals, Klasse 12b, meine Nebensitzerin, hatte ein Armband mit diesen Symbolen drauf. Jesus ist meine Rettung. Wie kann das für mich aussehen? Für diese Mitschüler bist du jetzt ein Baustein in Gottes Planung, wo du die Auswirkungen über 50 Jahre hinweg noch gar nicht abschätzen kannst. Aber ein Baustein jetzt für diese Schüler und Studenten, Licht der Welt zu sein. Du bist an deinem Platz Repräsentant für Jesus. Du bist Licht in deinem Kurs, in deiner Klasse. Wie heißt es so schön in diesem Lied von Adel Tawil?
Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst. Zu Hause.
Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal, woher du kommst, zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Hier ist die Liebe umsonst. Hier kann man umsonst Jesus begegnen, das Licht der Welt finden. Hier kann man ein neuer Mensch werden, angesteckt von Jesus Christus. Zeig ihnen, wo du bei Jesus die Quelle der Liebe gefunden hast. Zum Abschluss diese beiden Bilder. Wir haben sie schon mal in dem Gottesdienst gezeigt, aber die illustrieren diese Sätze von Jesus auf so eine gute Weise, dass ich sie hier gerne nochmal in Erinnerung rufe. Gott möchte, dass diese 150 verschiedenen Lichter an jeweils ihrem Platz zum Erstrahlen kommen. Verteilt über eure Städte und Dörfer, wo ihr herkommt, um sonntags hier in Kandern im Gottesdienst der FEG zusammenzukommen. Aber nachher, ab 12.30 Uhr, seid ihr wieder in euren Dörfern. Morgen um 8.15 Uhr wieder in eurem Bus, an eurem Platz in der Schule, an eurem Arbeitsplatz, verteilt übers Land, als Lichter in dieser Welt. Deshalb wohnen die Christen an unterschiedlichen Orten, besuchen unterschiedliche Kurse, Klassen oder Veranstaltungen, arbeiten in unterschiedlichen Betrieben, gehören zu den verschiedenen Vereinen, haben andere Freunde, aber jeweils sind sie Gottes Lichter in einer dunklen Welt. Vielleicht ist es gut, wenn du dir mal Gedanken machst, für wen Gott dich persönlich als Licht gebrauchen möchte. Vielleicht schreibst du dir daheim ein paar Namen auf, als deine persönlichen VIPs, Very Important Persons, meine Leute, für die Gott mich handsigniert hat als ein originaler Christus, um den Menschen das Licht zu zeigen, das er mir ist. Ob als Laterne oder 500 Wattstrahler oder Kühlschranklampe, ist erstmal völlig egal, aber fang an, tauch nicht ab, versteck das Licht nicht unter einem Eimer. Du bist ein originaler Christus und vielleicht der Einzige in deiner ganzen Straße, vielleicht der Einzige in deiner Firma, vielleicht der Einzige in deiner Klasse. Du bist es. Was für ein Zuspruch. Gott will dich gebrauchen. Originaler Christus. Ich möchte Gelegenheit geben, dass jeder erstmal für sich das im Gebet sortieren kann und in der Stille in Worte fasst. Und dann beende ich die Stille mit einem Gebet. Jesus Christus, was für ein Geschenk für uns, dass du in unserem Leben Platz nehmen möchtest. Dass du in unserer Dunkelheit als das Licht erscheinen willst. Dass wir transparent sein können, um dich durch unser Leben hindurch zu strahlen. Du bist es, auf den es ankommt. Du bist der, der auch in unserem Umfeld Licht machen kann, die Dunkelheit vertreiben kann. Und du persönlich kennst die Situation von jedem Einzelnen, der hier im Gottesdienst ist, am allerbesten. Und du kennst diese riesigen Herausforderungen, vor die jeder Einzelne von uns gestellt ist. Dunkelheit, Widerspruch und manchmal richtig derbe Sitten. oder auf eine ganz subtile Art und Weise, so eine Ignoranz, die uns immer wieder begegnet. Jesus, setz du dich durch. Schein du als das Licht hell in unsere Umgebung hinein, dass die Menschen erkennen, was du dieser Welt bedeutest, dass sie dich finden. Nicht, dass wir als die großen Leuchten erscheinen, sondern dass du das Licht durch uns hindurchstrahlen kannst. Auf dich kommt es an, Jesus. Und so werde du immer größer in unserem Leben. Werde du Mittelpunkt in unserer Stärke und in unserer Schwäche. Mittelpunkt, dass du durchstrahlen kannst. Amen.